Herr Jesus, danke schön für dieses Geschenk, das wir auch uns haben hier als Geschwister, dass wir uns einfach gern haben dürfen, auch wenn wir uns noch gar nicht so gut kennen. Und Herr, wir haben eben gesungen, du bist wunderbar, Herr, und du bist in unserer Mitte. Dich beten wir an, Herr, und wir bitten dich, dass du immer wieder zu uns redest, auch heute Morgen. Füll du meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde, und geh du durch die Reihen und berühre und erfreue du unser Herz. Amen. Ja, heute steigen wir einmal aus unserer Predigtreihe, die wir gerade machen über Jüngerschaft, und es geht um das Thema des Tages, Thema Himmelfahrt. Ich weiß nicht, ob du mit dem Himmelfahrtstag was anfangen kannst, was dir das sagt. Und ich habe in diesem Jahr eine spannende Entdeckung gemacht, und ich möchte dieses Mal sprechen über die Größe Gottes, wo sich Gottes Größe zeigt. Und da sind drei Punkte, die ich mit euch teilen möchte, nämlich das erste, dass Gott ist so groß, der ist zu groß für die ganze Welt und für den Himmel. Das zweite, Gott ist aber auch so groß, dass er kleiner ist als die Erde. Und Gott ist so groß, dass er den Himmel in dein und mein Herz hineinbringen kann. Und darüber wollen wir mal ein bisschen nachdenken. Ich fand das auch spannend und bin neugierig gewesen, weil, wisst ihr, für jeden Sonntag im Kirchenjahr gibt es immer 6 vorgeschlagene Bibeltexte, die so das Thema zusammenfassen sollen. Und es ist auch immer ein Bibeltext dabei aus dem Alten Testament, immer. Auch wenn es um das Thema Weihnachten geht, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, wo man denkt, naja, das ist ja nun mal erst im Neuen Testament passiert, mit Jesus gekommen, neu. Was können denn alttestamentliche Texte da schon zu sagen? Ja, was hat denn Gott schon den Menschen im Alten Testament, also Jahrhunderte vor Jesu Geburt, darüber mitgeteilt, über seine Propheten? Und das sind manchmal die spannendsten Entdeckungen, die man dann macht. Und ich habe mich auch gefragt, ja, jetzt ein alttestamentlicher Text zum Thema Himmelfahrt, was könnte das denn sein? Und der vorgeschlagene Text, der steht im ersten Buch der Könige, im 8. Kapitel. Und der Hintergrund ist der, dass der König David hatte den Wunsch gehabt, er wollte so gerne Gott ein Haus bauen, wo Gott sich wohlfühlen sollte. Aber er selber konnte das leider nicht bauen. Aber Gott hat gesagt, dein Sohn wird das bauen. Und das ist der König Salomo, den kennen wir auch. Und zur Eröffnung dieses Hauses für Gott, dieses Tempels, da hat er was gesagt. Und zwar steht da, Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israels und breitete seine Hände aus zum Himmel und sprach, Herr, Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf Erden, dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen, der du gehalten hast, deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tag. Nun, Herr, Gott Israels, halt deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der vor mir steht, der da sitzt auf dem Thron Israels, wenn nur deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, dass sie vor mir wandeln, wie du vor mir gewandelt bist. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte dann dieses Haus es tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, auf dass du hörst das Flehen und Gebet deines Knechtes heute vor dir. Ein wunderbares Wort. Und es hat tatsächlich, wie ich finde, Berührungspunkte mit Himmelfahrt, weil es zeigt, wo Gott wohnt und wie Gott ist. Und Salomo hat schon damals erkannt, wo Gott wohnt. Israel und Salomo, sie kannten ihren Gott, denn er hatte einen Bund mit ihnen geschlossen und er hatte das Volk Israel erwählt und immer wieder auch ihm die Treue gehalten und gezeigt. Und das Volk wusste schon, dass Gott nicht fern im Himmel wohnt, sondern bei allen, die ihn vom Herzen suchen. So hat es Salomo gesagt. Und der Satz, der bei mir am besten hängen bleibt, dieser schöne Satz, der Himmel und aller Himmel, Himmel, können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen. Also Salomo war bewusst, dass Gott es nicht nötig hatte, in einem von Menschen gemachten Tempel zu wohnen. Und er wusste auch, dass Gott nicht nur jetzt in diesem Haus, in diesem Tempel wohnt, sondern dass Gott sich aber freundlich seinem Volk zuwandte, weil er wusste, dieses Haus ist aus Liebe gebaut, aus Liebe zu ihm. Und deswegen zog Gott auch ein in dieses Haus. Und ich musste da so ein bisschen an meine Kinder zu Hause denken. Die bauen auch manchmal so Häuser und Höhlen aus Kartons und Stühlen und Tischen und dann Decken und dann wird das so ein großes Ding und dann stellen Sie sich vor, dass Sie da drin wohnen, dann gibt's da auch ein Schlafzimmer und eine Küche und ich muss dann da immer mich ganz klein machen und reinkriechen, ja? Und dann sage ich, ja, ein tolles Haus. Hier möchte ich wohnen. Aber nicht, weil es so bequem ist, ne? Sondern, weil ich sehe, dass meine Kinder das mit Liebe gemacht haben, dann gehe ich natürlich auch in dieses Haus, um mit meinen Kindern zu spielen, ja? Und so stelle ich mir das ein bisschen vor. Für uns Menschen ist natürlich so ein Tempel was Imposantes. Aber Gott sagt, ja, toll gemacht. aus seinem Blick aber sagt er das aus Liebe. Ja? Also Salomo wusste, dass Gott nicht an einem einzigen begrenzten Raum zu finden ist oder wohnt. Weil er sagt, gäbe es nur einen Raum, wo Gott wohnen müsste, dann wäre der Himmel zu klein, um Gott zu fassen. Weil Gott doch das alles gemacht hat, erfüllt und durchdringt alles, was ist. Also auf der einen Seite ist Gott zu groß, du kannst ihn überhaupt nicht einfangen und lokalisieren, aber auf der anderen Seite ist Gott überall da, wo gebetet wird, sagt Salomo. Also wenn wir die Frage stellen, wo wohnt Gott, dann könnte man sagen, überall da, wo gebetet wird, da wohnt Gott. Dahin zieht es Gott, da lässt er sich finden, so hat er das gesagt. Und darum, wenn wir uns bewusst machen, Gott ist heute hier, in dieser Kirche. Warum? Weil das eine Kirche ist? Weil das ein sakrales Gebäude ist? Nein. Weil wir hier sind. Seine Kinder. Und wo seine Kinder sind, will Gott auch sein. Und nachher, wenn wir wieder gehen, kann sein, dass Gott sagt, so, jetzt ist hier langweilig. Was soll ich jetzt hier noch in dieser leeren Kirche? Ja? Dann geht er lieber mit uns nach Hause. Mit jedem Einzelnen. Und so hat Gott das ja auch gesagt im Psalm 50, ruf mich an in deiner Not, ich will dich retten und du sollst mir danken, ich lasse mich finden, wenn du betest, wenn du mich suchst. Also Gott wohnt nicht im Himmel, sondern überall, wo Gott wohnt, da ist der Himmel. Gott wohnt nicht im Himmel, sondern überall da, wo Gott hingeht, da ist der Himmel. Und das kann überall sein. Das war der erste Punkt. Gott ist zu groß für den Himmel. Er wohnt nicht an bestimmten Orten, sondern überall da, wo er gesucht und angebetet wird. Und jetzt das Zweite. Gott kleiner als die Erde. Dieser große Gott, den aller Himmel Himmel nicht fassen können, dieser große Gott ist sehr wohl in der Lage, sich klein zu machen und was noch besser ist, er ist willens, an alle Orte zu gehen, wo auch das Kleinste seiner Geschöpfe ist, ihn sucht, ihn braucht. In Jesaja 57 sagt Gott über seinen Wohnort, macht Bahn, bereitet den Weg, räumt die Anstöße aus dem Weg meines Volkes. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, damit ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Drei Punkte werden hier gesagt bei Jesaja. Also Gott ist groß und erhaben. Keine Frage, er wohnt in der Höhe im Himmel. Er überblickt das alles. Das zweite, Gott ist heilig. Er wohnt an einem heiligen Ort, wo Heiligkeit regiert und nichts Böses und Unreines kann da sein, wo Gott ist. Gott wohnt im Heiligtum, aber das heißt nicht, dass er nur in bestimmten Tempeln zu finden ist, sondern es ist eben so, überall da, wo Gott hingeht, wird der Ort um ihn herum, wo er ist, heilig. Und das kann ein total unheiliger, unreiner Ort sein. Gott heiligt ihn. Ein Beispiel, Mose trifft Gott in der Wüste. Und Gott steckt da in einem Dornbusch. Jetzt kann man sich kaum einen weniger sakralen Ort vorstellen. Eine Wüste, da ist es heiß, da ist Sand, da ist Tod, dann steht da so ein stacheliger Busch. Und aus dem Busch heraus spricht Gott zu Mose. Und was sagt er zu ihm? Mose, zieh mal deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Warum? War der Sand heilig? Nein, war die Wüste heilig? Der Busch? Gott war da. Und die Wüste verwandelt sich in ein Heiligtum. Jeder Ort, den Gott betritt, verwandelt sich in ein Heiligtum. Und ähnlich war das auch im Tempel, wo Gottes Gegenwart sich zeigte, wo die Menschen ihn anbeteten. Dieser Ort wurde heilig genannt. Und der Ort, wo Gott wohnen sollte, wo seine Bundeslade war, das wurde das Allerheiligste genannt. Weil Gottes Gegenwart diesen Raum immer wieder füllte. Wenn Gott jetzt aber auch heutzutage, wo es den Tempel gar nicht mehr gibt, bei dir und mir zu Hause wohnt, ja sogar in unseren Herzen, ihr Lieben, dann ist es eine Wirklichkeit, dass dein Haus, wenn du Gott anbetest, ist dein Haus ein Tempel, ein heiliger Ort. Und das kann sein, du wohnst in einer unscheinbaren kleinen Wohnung, niemand nimmt das von außen wahr, in der sichtbaren Welt, aber in der unsichtbaren Welt sieht man, in der ganzen Straße ist vielleicht das Licht aus und da leuchtet ein Ort voller Heiligkeit und voller Schönheit, wo du mit Gott in Verbindung bist. Das ist dein Haus und das innerste Haus, was du hast, das ist dein Herz. Und darum sagt Jesus diesen Satz, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Also die heiligen Orte, das sind nicht Jerusalem und Bethlehem und irgendwelche Pilgerstätten, sondern wo du bist und wohin du gehst, da ist Gottes Reich. Da ist ein heiliger Ort. Ist das nicht krass? Und dann sagt Gott noch etwas, was überrascht, denn Gott sagt, und ich wohne bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Also Gott geht mit Vorliebe an die Orte, wo wir nicht gerne hingehen. An die Orte, wo die kaputten Leute sind. Und von ihnen lässt er sich finden, sie sucht er, aber bei den Stolzen und Hochmütigen sagt er, da bin ich nicht zu finden. Und der Apostel Paulus greift das auf im 1. Korinther 1 und sagt, seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Ein Teil der Größe Gottes besteht darin, dass er das Kleine nicht übersieht, sondern dass Gott das Geringe immer schon in Treue und Barmherzigkeit sucht und trägt und schützt. Derselbe Gott, der das unendliche Weltall erschaffen hat und alles, was in der Welt ist, er wendet sich in Liebe den Spatzen auf dem Feld zu und er zählt jedes einzelne Haar auf deinem Kopf. Er sorgt dafür, dass du deinen Fuß nicht mal an einen Stein stößt, wenn er es nicht will. So hat er es gesagt. Der große Gott, er sieht jedes Detail, kennt auch jeden deiner Gedanken und deiner Sorgen, um die sonst niemand weiß. Aber es gibt nichts, was ihm unwichtig wäre. Der Herr des Alls macht sich kleiner als die Erde und lässt sich von Menschen Häuser bauen. Nicht, weil er es nötig hat, sondern weil er es liebt, bei uns zu sein, ihr Lieben. Und diese Größe Gottes finde ich persönlich noch viel schöner. So wohnte Gott damals im Tempel in Jerusalem, aber er wohnt bis heute genauso in den Slums dieser Welt, in den Hütten der Elenden, unter freiem Himmel, bei den Obdachlosen, überall, wo man ihn willkommen heißt und einlässt. Das ist die einzige Voraussetzung. Das ist das Zweite. Und jetzt noch das Letzte. Der Himmel im Herzen. Wo wohnt Gott noch? Was ist die Bedeutung von Himmelfahrt? Die Bedeutung ist, dass es Gott nicht genug war, nahe bei uns zu sein, sondern Jesus sagt, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Noch besser als den sichtbaren Gottessohn Jesus bei sich zu haben, neben sich zu haben, ist es, Gottes Geist in uns zu haben. Denn der Heilige Geist, Gott selbst, will in uns wohnen und näher geht es nicht mehr. Außer im Himmel, später mal. Und ihr kennt wahrscheinlich auch das alte Kirchenlied, ein Weihnachtslied. Das fiel mir an der Stelle ein. Ich stehe an deiner Krippen hier. Wer kennt das? Ja, kennt ihr. Ich lese uns mal ein paar Strophen, wo das so schön beschrieben wird. Da heißt es, ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bringe und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Du fragest nicht nach Lust der Welt noch nach des Leibes Freuden, du hast dich bei uns eingestellt, an unserer Stadt zu leiden, suchst meiner Seele Herrlichkeit durch dein selbst eigenes Herzeleid, das will ich dir nicht wehren. Eins aber hoff ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in meinem Herzen tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein dich und all deine Freuden. Zwar sollt ich denken, wie gering ich dich bewirten werde, du bist der Schöpfer aller Dinge, ich bin nur Staub und Erde. Doch du bist so ein frommer Gast, dass du noch nie verschmäht hast, den, der dich gerne sieht. Schön, ne? Dein und mein Herz, ihr Lieben, das sind die Tempel, in denen der große Gott wohnen will, solange bis Jesus wiederkommt und uns eines Tages mitnimmt in den Himmel, in unser ewiges Zuhause. Und bis wir da sind, sind wir immer und überall und allzeit in ihm geborgen, bei ihm zu Hause, wo auch immer wir sind. Und das ist die Bedeutung von Himmelfahrt. Und darüber lasst uns heute froh und dankbar sein. Amen.